Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Sven, vielen Dank für deine Einleitung heute Morgen. Die Frage nach dem, was wirklich wichtig ist, was zählt, was uns ausmacht, ist eine Frage, die wir oftmals aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten betrachten. Nun, als Christen wollen wir das natürlich irgendwie aus der Bibel heraus, aus dem Herzen Gottes heraus verstehen. Und bevor ich jetzt auf diesen kurzen Text hier eingehe, es sind gerade mal zwei Verse, möchte ich noch ein paar Vorgedanken weitergeben. Ich denke, wenn wir so mal in eine normale Woche zurückblicken, dann stellen wir immer wieder fest, wie sehr geistliches Leben und Handeln im Alltag herausfordern, als ein großes Spannungsfeld. Wenn wir Glauben ernst nehmen, und ich gehe mal davon aus, dass wir das tun, es ist uns wichtig, unseren Glauben auch im Alltag zu leben. Die Frage ist, warum scheint unser geistliches Leben irgendwie nie zur Ruhe zu kommen oder so auf unseren Alltag einzuwirken, dass wir in einer gewissen Beständigkeit mal durch eine Woche gehen können, ohne ständig herausgefordert zu werden, ohne ständig, ich sag's mal bildhaft, auf die Knie zu fallen oder manchmal auch auf die Nase. Im Grunde genommen werden wir immer von zwei Seiten bombardiert. Wie so wir, ein Sandwich, schön eingepackt, und auf der einen Seite, da haben wir Satan. 1. Petrus Kapitel 5 sagt es eindeutig, Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir ehrlich miteinander sind, vieles um uns herum ist sehr, sehr laut und sehr, sehr böse. Und auf der anderen Seite dieses Sandwiches haben wir Gott. Gott, der seine Kinder auch leiden lässt. Damit will er Glauben fördern. Damit will er Reife stärken. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 7, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Wir sind eben nicht alle nur brave Kinder. So, und genau dazwischen fühlen wir uns oftmals irgendwo zerrieben. Es ist nicht einfach, dabei einen klaren Kopf zu behalten und den Fokus nicht zu verlieren. Und euch so ein bisschen in diese Gedanken mit hineinzunehmen, habe ich euch zwei Männer mitgebracht. Oder sagen wir, zwei Bücher mitgebracht. Und hinter den Büchern steht ja immer auch der Autor. Also der eine, der Historiker Dr. Markus Spieker, der das Buch geschrieben hat, Gott macht glücklich und andere fromme Lügen. Der räumt, ich sehe schon einige lächeln. Wer sich mit diesem Buch auseinandersetzt, der kommt wirklich ans Nachdenken, welchen Mythen wir als Christen oftmals aufsitzen. Und der zweite, das ist der Theologe Professor Dr. Adolf Schlatter. Und ja, die beiden, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, die sind noch nicht verwandt miteinander, aber sie teilen denselben Glauben. Die teilen denselben Glauben. Der eine lebt und wirkt noch, Dr. Spieker. Und der andere ist schon seit fast 90 Jahren tot. Der eine schreibt mittlerweile einen Bestseller nach dem anderen, die ich auch hemmungslos empfehlen kann. Jesus, eine Weltgeschichte, ist ein Buch, 1000 Seiten, kann man gut lesen. Auch mal ein paar Tage an die Seite legen und nur eine Seite oder zwei lesen. Man kommt gut wieder rein. Er hat ein tolles Buch über Weisheit geschrieben, also christliche Weisheit aus der Perspektive der Philosophie, der Geschichte und welchen Wert christliche Weisheit hat. Toll. Und dieses Buch hier hat er unter anderem auch geschrieben. Und ich finde seinen Schreibstil inspirierend. Aber er schreibt nicht als Theologe. Theologe, sondern er schreibt als Journalist und er schreibt als Christ. Der langjährige Tübinger, also Professor Dr. Adolf Schlatter, der hat in seinem Leben tatsächlich geschafft, über 400 Werke zu veröffentlichen. Ist konservativer, bibeltreuer Christ, ein bisschen in Vergessenheit geraten, erlebt wieder so eine Renaissance, auch bei mir. Und er hat viele Kommentare geschrieben, Dogmatiken, Ethiken und so weiter. Beide, und das ist wichtig, beide sind durch Glauben verbunden, beide schreiben tiefgründig, herausfordernd, aber auch ihrer Zeit gemäß. Und das merkt man auch in den Büchern von Schlatter. Ich möchte euch gerne ein bisschen in diese Gedanken mit hineinnehmen und haltet im Hinterkopf fest, es geht heute um ein Gottes Segen, ist alles gelegen. Also, in diesem Buch schreibt Spieker, Christen sind eben auch nur Menschen und neigen dazu, das zu glauben, was ihnen bessere Gefühle beschert. Reibt euch ruhig an seinen Aussagen, aber denkt drüber nach, lasst es auf euch wirken. Schöne Lügen sind erfolgreicher als harte Wahrheiten. Kaum eine Lüge ist erfolgreicher als die, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem erfolgreichen, sorgenfreien, langen, glücklichen Leben und dem richtigen Glauben. Glauben ist keine Vernunftsache, aber Denken hilft. Und jetzt merkt euch diesen folgenden Satz. Das Gefühl wächst durch Zuspruch. Aber der Geist wächst durch Widerstand. Das ist tiefgründig, sehr tiefgründig. Ich sage es nochmal, das Gefühl wächst durch Zuspruch. Der Geist wächst durch Widerstand. Spieker spricht vom Vergeltungsprinzip bei modernen Christen über dem Erlösungsprinzip. Also Vergeltung in dem Sinne, ich gebe dir was und du vergiltst es mir. Ich gebe dir Geld, du gibst mir Wohlstand. Ich gebe dir Zeit, du schenkst mir Glück. Diese Art von Vergeltung. Und er sagt, moderne Christen denken so. Worum es aber gehen sollte, ist das Erlösungsprinzip. Christen sollten sagen, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Gnade. Dieses Prinzip finden wir in unseren Gemeinden kaum noch. Es geht um, was gebe ich dir und was gibst du mir dafür? Über das Gebet schreibt er, ich bin überzeugt, dass Gott Gebet erhört. Nur nicht immer so, wie wir das wollen, sondern wie wir es brauchen. Weil Gott es gut mit uns meint, hat er nicht das Nahziel unserer guten Gefühle vor Augen, sondern das Fernziel unserer Heiligkeit und Seligkeit. Es geht Gott nicht um unser nahes Glücksgefühl im Hier und Jetzt. Es geht um die Heiligkeit und die Seligkeit als Fernziel. Über das Leiden schreibt er, gerade das Leiden intensiviert oft unsere Beziehung zu Gott, weil es uns zur Kommunikation mit ihm drängt und die Hoffnung auf eine Erlösung, Erlösungsprinzip, Hoffnung auf eine Erlösung in der jenseitigen Welt nährt. Perspektivwechsel durch Leiden. Er schreibt über die Zukunft. Eine gesunde Erwartungshaltung wappnet auch gegen die Wohlstandsverluste, Achtung, gegen die Wohlstandsverluste, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen werden. Er schreibt weiter, wir stehen vor einem Zeitalter des Rückbaus, des weniger, des verbissenen Wohlstandsverteidigen bei abnehmendem Wachstum. Er hat das Buch vor 12 Jahren geschrieben, vor der Flüchtlings- oder Migrationsdebatte, die wir heute so kontrovers führen, vor Corona. Dann sage ich mir, der Mann hat was zu sagen, der hat was verstanden, nicht wahr? Alles das hat mit Segen zu tun. Ich will geben, aber ich will auch erhalten. Ich will bitten, ich will aber auch empfangen. Ich will Frieden und ich will kein Leid. Und vor Zukunftssorgen, also Wohlstandsverlust, will ich bewahrt werden. Sind das nicht die Kriterien, vor denen wir stehen, wenn wir sagen, oh Gott, bitte, bitte, und gib uns deinen Segen, und an deinem Segen ist alles gelegen? Ja, was ist denn an Gottes Segen gelegen? Das Pendant zu Speaker ist Schlatter. Nicht als Gegensatz, sondern als eine Ergänzung. Auf den werde ich jetzt aber nicht näher eingehen, sondern im Verlauf der Predigt. Von daher, ich werde noch mal darauf hinweisen, beides inspiriert. Der eine aus der Beobachtung des Lebens, aus seiner christlichen Perspektive. Der andere nicht aus der Beobachtung des Lebens, sondern aus seinem Glauben und den Erkenntnissen aus der Schrift. Dadurch ergänzen sich diese beiden Männer. Und dadurch ergänzen wir uns auch in der Gemeinde. In unserer Sicht des Lebens, in unserer Betrachtung des Lebens und in unserer Ausrichtung auf das Leben. Als ich mir Gedanken über dieses Thema gemacht habe, bin ich bei diesem Vers hier hängen geblieben. Weil der das so schön zusammenpackt, so ein abschließender Segen. Und dieser petrinische Segen am Ende seiner ersten Epistel oder seines ersten Hirtenbriefes, der geht so tief. Der geht so tief und wir können so viel über Segen lernen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ich lese es nochmal aus der Schlachterübersetzung. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Och, Geschwister, in den zwei Versen steckt so viel drin. Oft wird dieser Segensspruch am Ende eines Gottesdienstes gesprochen. Okay, hier kommt zwar das Wort Segen nicht direkt vor, aber wir lernen viel über Segen. Und wir erahnen in der Betrachtung dieses Verses schon, dass das, was wir modernen Christen alles so wollen, nämlich den schnellen Segen, den Segensfix für unser Leib, für unser Leben, für unsere Ehen, für Taufen, für Krankheit und Kindersegnungen und wofür wir überall Gottes Segen erbitten. Ganz so einfach scheint das ja doch nicht zu sein. Was also ist es mit dem Segen? Reicht so ein Segen am Ende eines Gottesdienstes einer Gemeinde zugesprochen für die gesamte kommende Woche? Reicht das? Was sagt so ein Segen aus? Ist so ein Segen an Bedingungen geknüpft? Kostet er etwas oder ist er kostenlos erhältlich? Genau mit diesen Fragen wollen wir uns heute ein bisschen intensiver beschäftigen. Weil an Gottes Segen ist doch alles gelegen. Ich möchte diesen Vers ganz kurz mit uns besprechen, weil mir die Auslegung hinterher wichtiger ist. Also gehen wir den Vers mal kurz durch. Der Gott aller Gnade. Segnen kann ja nur der, der hat und der kann. Wer nichts hat und nichts kann, kann auch nicht segnen. Irgendwie logisch. Also der Gott aller Gnade bedeutet, Gott hat alle Gnade. Und da er Gnade nicht für sich braucht, hat er alle Gnade, die er geben kann. Der Mensch dagegen, er empfängt, weil er eben nicht hat, weil er nicht kann, aber braucht. Und bei Kindern wird das besonders deutlich. Bei einer Kindersegnung wird besonders deutlich, wie wenig Kinder eigentlich haben und wie viel sie doch brauchen. Und uns wird deutlich, der Gott aller Gnade bedeutet, Gott ist der, von dem alles kommt. Gott ist der, bei dem alles gipfelt. Gott ist der, der auch das Dazwischen füllt. Alles liegt in der Hand Gottes, zu seiner Ehre. Er ist die Quelle aller Gnade, er ist der Geber aller Gnade und in der Gnade ist der gesamte Reichtum Gottes enthalten. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der Tausenden, da geht es nicht um die Zahl, sondern um die Vielzahl, der Tausenden Gnade bewahrt, nicht nur einmal zuspricht, sondern beständig bewahrt. Das ist der Gott aller Gnade, der euch berufen hat, oder wie Schlachter sagt, der uns berufen hat. Oh, okay, da sind also Einschränkungen. Viele denken, es läge ein magischer Zauberspruch im Segen, in einer Handlung, so wie Harry Potter mit seinem Zauberstab. Nee, in diesem Segen, dieser Segen gilt eben nicht für alle und nicht alle können einen Segen des Gottes aller Gnade für sich in Anspruch nehmen. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Gottes Segen beinhaltet alles, was seine Kinder brauchen, um bei ihm zu bleiben. Der Gott aller Gnade, der euch oder der uns berufen hat, der uns gerufen hat, zu sich gerufen hat, der segnet. Und in diesem Segen ist alles drin, was seine Kinder brauchen, um beim Vater zu bleiben. Viele Pärchen wollen unbedingt kirchlich heiraten. Sie wollen Gottes Segen über ihre Ehe, aber eine Beziehung zu Gott wollen sie nicht. Sie wollen die Gnade, aber zum Gott aller Gnade wollen sie keine Beziehung. In der Segenshandlung des Pfarrers oder des Pastors liegt jedoch keine Magie. Es wäre ja noch schöner. Stellt euch mal vor, der Pastor hätte ja gottgleiche Macht. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eure eigene Mühe dazu. Der größte Segen überhaupt liegt doch darin, in die Familie Gottes berufen zu werden und Gottes Kind zu sein. Ist das nicht der größte Segen, zu dem der Gott aller Gnade einlädt? Wozu sind wir denn berufen? Zur Gemeinschaft, ja, aber auch zur ewigen Herrlichkeit in Christus. Der Segen dient eben keinem Selbstzweck oder persönlichen Zielen, so wie Reichtum, Gesundheit, Erfolg in der Ehe, bei der Arbeit, bei der Kindererziehung. Nein, das Ziel des Segens letztlich ist die Vereinigung mit Gott in der Ewigkeit. Und dieser Segen, der beginnt ausschließlich mit der Annahme dessen, was Jesus für mich getan hat. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern vom Gott aller Gnade allen Segen bekommen, nämlich das ewige Leben. Also Gott liebt, Gott gibt, alles kommt von Gott, alles geht zu Gott. Wir glauben und wir leben. Das ist unser Part, unser Teil. Und dieser Gott aller Gnade hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Gott macht vollkommen, stärkt, kräftig und gründet. So wie die Schlachter es schreibt, völlig zubereiten, völlig festigen, völlig stärken, völlig gründen. Ist es nicht interessant, dass Petrus hier nicht sagt, dass Segen Krankheit heilt, dass Segen vor Leid bewahrt, dass Segen Probleme verhindert oder vom Bösen isoliert, so wie ein göttlicher Schutzschild? Nein, was hier deutlich wird, ist, dass der Segen Gottes Christen auf ihrem persönlichen Lebensweg oder Leidensweg begleitet. Um seinetwillen. Vollkommenheit ist hier gemeint als eine Übereinstimmung von Leben und Glauben. Keine Perfektion, sondern vollkommene Übereinstimmung von meinem Leben und Glauben. Dafür wollen wir doch den Segen, damit unser Leben als Christen gelingt. Die Stärkung ist nicht Überlegenheit. Die Kräftigung ist für Zeiten der Stürme gedacht. Und die Gründung, also die Wurzeln, die damit verbunden sind, die sorgen für Stabilität. Wann? In den Stürmen des Lebens. Also ist dieses völlig zubereitet, völlig gefestigt, völlig gestärkt, völlig gegründet. Doch letztlich das, was Gott schenkt in Form von Segen, um uns auf unserem Glaubensweg, Lebensweg, Leidensweg zu begleiten und zu stärken. Und die ihr für kurze Zeit gelitten habt, oder nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Und liebe Eltern, ich muss euch enttäuschen, damit ist nicht die Zeit genannt, wenn die Kinder endlich das heimatliche Nest verlassen. Für kurze Zeit gelitten. Nein, Spaß beiseite. Der Vers verdeutlicht, Segen fruchtet, wenn die Zeiten schwierig sind und wir an Jesus festhalten. Sonst bräuchte man ja auch keinen Segen, oder? So, jetzt haben wir den Vers ganz kurz aufgedröselt und kommen zu folgendem Ergebnis. Der Gott aller Gnade beruft, wohin? Zur ewigen Herrlichkeit in Christus. Und wie geschieht das? Er macht vollkommen, er stärkt, er kräftigt, er gründet die, die für kurze Zeit leiden. Das ist das, was dieser Vers von Petrus aussagt. Aber was ist denn nun der Segen? Was heißt das denn jetzt konkret? Worin besteht er? Wie wird er wirksam? Sieht man ihn? Was beinhaltet er? Wie erbeten wir ihn für uns, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde? Ist er gratis oder kostet er etwas? Ich bin so froh, dass ihr gefragt habt. Und an dieser Stelle wird uns Professor Dr. Adolf Schlatter beim Verständnis dieser Fragestellung helfen. Die Antwort finden wir nämlich in Vers 11. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Hä? Bleibt mit mir am Ball. Was macht Petrus mit diesem Abschluss des vorhergehenden Segensspruches deutlich? Ausschließlichkeit. Ausschließlichkeit. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen, so sei es. Sein Bekenntnis, ein Zugeständnis. Die Macht, die Gott alleine zusteht, rückt unsere menschliche Position zurecht. Wir haben keine Macht. An diesem Punkt muss man erstmal kommen. Wir müssen an diesem Punkt kommen. Sonst brauchen wir auch keinen Segen. Petrus betet Gott an, den Ewigen, den Allmächtigen, den Allgegenwärtigen, den Allwissenden, der sich seinem Sohn, der sich den Menschen in Form seines Sohnes nähert, denen, die verloren sind, denen, die bedürftig sind, denen, die hilflos sind, mir und dir. Diese Anerkennung, diese Unterordnung, diese Beziehung, die in diesem ganz kurzen Satz formuliert ist, das hat Petrus von Jesus gelernt. So wie wir von Petrus lernen wollen, der von Jesus gelernt hat, so lernen wir letztlich von Jesus. Was hat Petrus denn genau von Jesus gelernt? Und das ist auch übrigens typisch für die Theologie von Petrus. Er ist ja nicht der studierte Theologe gewesen, er war der beobachtende Theologe. Durch das, was er mit Jesus erlebt hat, das fließt im ersten Petrusbrief überall mit ein. Was hat Jesus denn gebetet, dass Petrus so beten konnte? Jesus betete: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Ich preise dich, Vater, Herr, Himmels und der Erde. So, und jetzt nehme ich euch mit hinein in einige Gedanken von Adolf Schlatter. Und zwar habe ich versucht, das in grafischer Form auszudrücken, wo sich jetzt etwas zusammensetzt. Und damit wir den Fluss der Gedanken nachvollziehen können, bitte ich euch, fokussiert auf diese Grafik und was diese Grafik im Zusammenhang mit dem Bibelvers bedeutet. Ich preise dich. So fängt der Vers an. Jesus drückt also in diesem kurzen Ausspruch seine Anerkennung der Souveränität Gottes an. Das ist wichtig, um Segen in Anspruch zu nehmen. Du bist souverän. Dich bete ich an. Du, Gott, stehst über mir. Dir, Gott, gebührt aller Lobpreis. Denn du alleine, Gott, bist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Du bist würdig aller Anbetung durch Wort und Leben. Da gibt es keine Stellvertretung in Form von Kirchenmitgliedschaft. Da hilft keine Anbetung von Maria, der Mutter Gottes, oder von irgendwelchen Heiligen. Da helfen auch keine Paten in der Stellvertretung. Dieses "Ich preise dich", und das wollen wir lernen, ist Ausdruck der persönlichen und direkten Gottesbeziehung. Das ist wichtig im Zusammenhang mit dem Segen. Ich glaube an dich, ich kenne dich, ich bekenne dich, ich preise dich. Damit fängt es an. Und er geht weiter. Gott, der Vater, ich preise dich, Gott, du bist mein Vater. Und in dieser Aussage ist ja automatisch mit verknüpft, dass der Sohn das Kind ist. Kind des Vaters. Das Kind erhält sein Leben vom Vater, seine biologische und eine emotionale Bindung und Beziehung. Gott ist der Vater des Sohnes. Der Sohn ist Ausdruck der Liebesbeziehung des Vaters. Der Sohn ist Ausdruck der Unterordnung unter den Vater und des Empfangens. Der Sohn empfängt vom Vater. Alles, was Jesus ist und hat, kommt vom Vater. Was den Vater ausmacht, spiegelt sich im Sohn. Matthäus 3, Vers 17. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Sohn lebt wie der Vater. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Gott ist der Vater, aber Gott ist auch Herr. Gott ist auch Herr. Herr des Himmels und der Erde. Der Sohn ist auch Diener. Gott ist der Herrschende über alles, was war, was ist und was sein wird. Der Sohn jedoch ist auch Diener. Matthäus 26, Vers 39. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat den Vater auch als den Gebietenden, als den Herrschenden, den Regierenden anerkannt und ihm gehorcht. Johannes 5, Vers 30. Ich tue nichts, ohne den Vater zu fragen. Also, die Anbetung des Vaters, der Sohn ist Kind. Die Anbetung des Herrn, der Sohn ist Diener. Ein weiterer Aspekt, im Vater wird die Gnade offenbar. Der Sohn spiegelt die Gnade des Vaters. 1. Korinther 17, Vers 13, Entschuldigung, Chronik 17, Vers 13. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich will meine Gnade nicht von ihm wenden. Das sagt der Vater zum Sohn. Ich will meine Gnade nicht von dir wenden. Im Vater ist Gnade. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Im Vater wird Gnade offenbar, die im Sohn wiedergespiegelt wird. Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Johannes 1, Vers 17. Und natürlich gibt es dann auch das Pendant auf der anderen Seite. Im Herrn wird auch das Gebot offenbar. Das Gebot offenbar. Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen zu erfüllen. Ich bin gekommen zu erfüllen. Also, Gnade, Achtung, aufpassen. Gnade ist die Ermöglichung des Lebens innerhalb der Gebote Gottes. Gnade ist die Ermöglichung des Lebens innerhalb der Gebote Gottes. Gnade ohne Gebote ist sinnlos. Gebote ohne Gnade nicht lebbar. Durch Jesu Heilshandeln, Entschuldigung, das Gebot setzt den Anspruch des Herrschers des Himmels und der Erde um. Das Gebot. Wir brauchen also väterliche Gnade. Und das Interessante ist, dass das bei Jesus überhaupt kein Spannungsfeld dargestellt hat. Jesus erkennt beides an. Gott den Vater und Gott den Herrn. Gebot und Gnade. Kein Widerspruch. Durch das Heilshandeln Jesu ist die Gnade der maßgebliche Segen für die Nachfolge im Gehorsam. Auf Grundlage des Glaubens. Der Glaube ist die Beziehung. Durch das Heilshandeln Jesu ist die Gnade der maßgebliche Segen für die Nachfolge im Gehorsam auf Grundlage des Glaubens. Und wir kommen jetzt unserer Grundfrage, also Inhalt und Wirksamkeit des Segens, immer näher. Wer im Glauben an das Evangelium zum Kind Gottes wird, und einen anderen Weg gibt es nicht, der empfängt in der Gnade des Vaters auch das Gebot des Herrn. Der begleitende Segen Gottes gleicht den Anspruch des Gebots aus und formt den Gesegneten in einem dynamischen Lebensprozess zu würdigen Söhnen und Töchtern des Vaters. Und wie werden wir geformt? Indem der Vater gnädig alles wegnimmt, was sich gegen den Herrn stellt und gegen ihn wirkt. Der Vater nimmt alles weg, was sich gegen den Herrn stellt und gegen ihn wirkt. So reifen das Kind und der Diener zur Ehre des Vaters und des Herrn. Und damit das geschieht, ist Erziehung nötig. 5. Mose 8, Vers 5. Der Herr, euer Gott, erzieht euch wie ein Vater sein Kind. Können wir sehen, dass in dieser Erziehung Segen liegt, der sich zeigt in Form von Stärke und Festigkeit im Glaubenskampf Gut gegen Böse? Gegen den Widersacher hilft nur Widerstandskraft. Und die stärkt der Vater für den Herrn, damit wir treu und gehorsam nachfolgen können und sich Nachfolge entfaltet. Und das macht der Vater für die Nachfolge des Herrn, indem er vollkommen macht, indem er stärkt, indem er gründet, indem er festigt. Liebe Geschwister, genauso wenig wie Kirchenmitgliedschaft zum Christen macht oder wie die Taufe für die Ewigkeit rettet oder wie das Abendmahl Sünde vergibt oder bei einer kirchlichen Eheschließung einem Ehepaar Glück garantiert wird. Oder wie eine Handauflegung bei einer Kindersegnung das Kind in besonderer Weise mit einem geistlichen Schutzschirm umgibt. Dennoch sind Segenshandlungen Gebot Gottes für seine Kinder, die ihm bewusst nachfolgen. Dennoch sind Segenshandlungen Gebot Gottes für seine Kinder, die ihm bewusst nachfolgen. Als Ermutigung, als Ermahnung, als Zeugnis, als Erinnerung und als Aufforderung für alle von uns, die wir uns bewusst machen, wie bedürftig und abhängig wir doch von Gott sind. Segen kommt nicht durch die Handlung, sondern ausschließlich von Gott, dem Geber aller guten Gaben, der gerne und großzügig gibt und nichts lieber sieht, als dass das Leben gelingt, Schwierigkeiten gemeistert, Eheprobleme bearbeitet werden, Kinder gut betreut und begleitet sind und Gemeinde gemeinsam und anbetend auf Jesus schaut, den großen Hirten. Dafür dürfen wir einander segnen, als Botschafter an Christi Stadt, wenn Segnender und Gesegneter im Vertrauen auf Gottes Handeln aus Gnade bitten. So segne uns der Herr. Und behüte uns. So blicke er freundlich auf uns herab und sei uns gnädig. Und er wende sich uns in Liebe zu und gebe uns seinen Frieden. Amen.